Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Mein Name ist Busat Yam und wir schalten jetzt auf den Center Court.
That's the bakery company, I love.
Boom, 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 boom. I'm gonna shoot you right down. Right off of your feet. Take you home with me. Put you in my house.
Landlord is really angry now.
Boom, boom, boom.
My please.
Boom, Boom, ein großartiger Song des Blues-Musikers John Lee Hooker. Und dieser Song, der zieht sich wie ein roter Faden durch die neue Doku Boom, Boom, The World vs. Boris Becker. Gemacht hat die zweiteilige Doku der US-amerikanische Regisseur Alex Gibney und die gibt es auf Apple TV Plus zu sehen. Ist ja teilweise ein nostalgischer Flashback, erinnert an seine Erfolge. Becker gewinnt mit 17 Jahren das Grand Slam Turnier in Wimbledon. Er ist bis heute der jüngste Sieger aller Zeiten. Und in der Doku übernimmt er selbst die Rolle des Protagonisten und kommentiert mit ja durchaus lustigen Anekdoten seinen Werdegang. Ja, wie gut ist dieser insgesamt dreistündige Film? Darüber sprechen wir jetzt mit Kulturwissenschaftler Johannes Springer. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Hallo, vielen Dank.
Vor einem Jahr musste er ins Gefängnis. Wegen Insolvenzverschleppung wurde er verurteilt. Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich nach 40 Jahren Boris Becker so faszinierend an der Figur?
Naja, Boris Becker strahlt, glaube ich, immer noch sehr viele interessante Charakteristika aus als Sportheld. Wir haben ja letztes Jahr einen deutschen Film gesehen, Der Rebell, der auch nochmal sein... ja, Außenseitertum, seine Begabung dafür, als Individualist zu brillieren, herausstrich. Und auch in dem vorliegenden Film können wir wieder eigentlich ganz schön sehen, dass Boris Becker, der durch seine Körperlichkeit, durch sein Charisma, durch seine Internationalität und durch seinen Stil den Tennissport in den 80er und 90er Jahren geprägt hat, eine große Faszination ausstrahlt.
2019 und 2022, also zwei Tage vor Beckers Verurteilung, hat Gibney die Tennislegende zu persönlichen Gesprächen getroffen. Diese Interviews bilden sozusagen den Rahmen, aber wie ist die Doku insgesamt aufgebaut? Also wer wird gezeigt, wer kommt zu Wort?
Naja, man kann sagen, dass die Doku filmisch verschiedene Ebenen hat. Sie ist natürlich auf einer Seite ein Sportfilm, ein klassischer Sportfilm mit Talking Heads, Experten und Expertinnen, vornehmlich internationaler Couleur, viele Tennisstars der 80er, 90er Jahre, wie zum Beispiel Mats Wilander, Björn Borg, John McEnroe, aber natürlich auch Figuren aus Beckers Privatleben wie Barbara Becker, seine Ex-Frau, die ausführlich zu Wort kommen. Also es ist ein Sportfilm, der auch sehr viele intensive, dramatisch inszenierte Sportszenen darstellt, insofern auch sehr gut mit, würde ich sagen, dem YouTube-Zeitalter spielt, in dem natürlich die Highlights großer Spiele immer wieder auftauchen in sozialen Medien. Und diese Highlights kann der Film in großer Länge sehr dramatisch inszenieren. Es hat also diese Sportfilm-Aspekte. Zum anderen hat er aber auch Boulevard-Aspekte, breitet natürlich Beckers Privatleben sehr ausführlich aus. Und er hat natürlich auch die Elemente eines Finanzkriminals, indem er versucht, die Verwicklung Boris Beckers in Fehlinvestitionen, in sein Schuldendrama und seinen Niedergang, also seinen vor allem finanziellen, persönlichen Niedergang seit den Nullerjahren insbesondere nachzuzeichnen.
Der eine Teil, der heißt Triumph, der andere Disaster. Im ersten Teil wird ja der junge Becker gezeigt. Er redet unter anderem über seine spezifischen Fähigkeiten, die Gibney dann mit dem Zauberer Houdini vergleicht.
Gut, also manchmal schon. Also manchmal wundere ich mich selber, wie ich wieder aus dem Problem rauskomme. Ne? Wenn ich jetzt so zwei Sätze hinten liege und wo ich dann noch die Kraft schöpfe, den Kopf zu bewahren und cool zu bleiben und dann noch den Punkt zu machen. Das ist mir auch oft ein Rätsel. Und dann komme ich zu der Annahme, dass ich das irgendwie ein bisschen besser kann als die anderen. Aber nicht oft genug.
When I found this footage, it reminded me of something else entirely. Harry Houdini put himself in perilous predicaments so he could entertain us with his escapes.
Ja, also was macht das, würden Sie sagen, filmisch mit Beckers Geschichte, wenn Gibney solche Verbindungen aufmacht?
Also erstmal ist Gibney, glaube ich, sehr begabt darin, eben dieses Archivmaterial, was er hat, von früheren Becker-Filmen, von Fernsehaufnahmen zu verschneiden und zu montieren mit filmgeschichtlichen Sequenzen, wie hier zum Beispiel das historischen Houdini-Film, aber verwendet auch Fritz Langs Nibelungen-Film über Siegfried, um Becker als deutschen Volksheld gewissermaßen darzustellen und zu kontextualisieren. Gleichzeitig bietet er insbesondere mit der Houdini-Analogie eine Art Erzählschlüssel an zu Beckers Biografie, der sowohl sportlich sich dadurch auszeichnete, sich in schwierige Situationen zu bringen und dann daraus zu befreien und damit, glaube ich, auch einen Erzählschlüssel anbietet für seinen Niedergang und die Tragik sozusagen Beckers als Figur des auch des 21. Jahrhunderts, dem nicht zu viel Glück beschieden war, der aber so wahrscheinlich Gibneys Interpretation sich auch hier in eine schwierige Situation bringt, nämlich vielleicht auch die schwierigste, ins Gefängnis zu gehen, um daraus geläutert oder in irgendeiner Art verändert, transformiert hervorzugehen. Ja, also Houdinis Analogie als Erzählschlüssel für Beckers Biografie als Spieler und auch als Privatperson.
Die Niederlagen, auf die kommen wir gleich vor allem im zweiten Teil zu sprechen. Es gibt noch eine andere Analogie, und zwar durch die Musik, die ich übrigens wirklich gut finde, wirkt die Doku ja teilweise wie ein Spielfilm, hat mich auch tendenziell an Tarantino erinnert, unter anderem durch den Sound von Ennio Morricone, ein Western-Komponist, und dessen Musik dann beispielsweise unter dem Wimbledon-Match von 1985 Boris Becker gegen Kevin Curran liegt. Ja, was würden Sie sagen? Funktioniert diese Analogie Tennismatch Western? Ich fand's witzig, aber man könnte auch sagen, ist ein bisschen oberflächlich, fast plump, ausgerechnet da diese sehr effektvolle, leicht wiedererkennbare Musik drunter zu legen.
Genau, ja. Es erzeugt natürlich Dramatik. Es erzeugt aber auch die Assoziation mit einsamen Helden, die sich in Zweikämpfen duellieren. Und es erzeugt natürlich auch mit den Western-Motiven und Western-Anspielungen die Idee eines Helden, eines Volkshelden, der nie gänzlich in der Gemeinschaft aufgeht. Ja, ich hatte gerade erwähnt, dass er Fritz Lang und Siegfried als Referenzen aufruft. Gleichzeitig kann man, glaube ich, mit der Western-Idee nicht nur Dramatik erzeugen und Spannung, sondern natürlich auch Bilder von Helden, die davonreiten, die nie gänzlich sozusagen in Form von Gemeinschaft aufgehoben sind, sondern auch einsam und heimatlos gewissermaßen sind. Ja, also das sind ja auch zentrale Motive und Topoi von Boris Beckers Leben, die Heimatlosigkeit, das Nicht-Aufgehoben-Sein in Deutschland, auch die Internationalität, die ihn davon trennt gewissermaßen. Ja, beschreibt sich selbst als jemand, der zwar sehr deutsch aussieht, der aber einen anderen Geschmack hat und sich eigentlich als internationale Figur begreift.
Dann kommen wir mal auf den zweiten Teil zu sprechen, Disaster. Wie ist der angelegt?
Nun, also wie ich schon angedeutet hatte, haben wir natürlich hier die Elemente eines Finanzkrimis, eines teilweise auch nicht gänzlich durchschaubaren Finanzgebarens. Wir haben aber auch wiederum klassische Motive der Becker von Becker Erzählungen aus vorangegangenen Stoffen. Das Kind, das nicht erwachsen werden kann, das Kind, das mit dem Feuer spielt, das Kind, das Gefahren ausprobiert und sich in Gefahr bringt und möglicherweise sich auch daran verbrennt. Und natürlich haben wir hier auch medienhistorisch in der Figur Becker gewissermaßen vorgeführt bekommen, wie ja, die Privatfigur Becker immer mehr ins Zentrum des Interesses rückt, die Privatfigur mit all ihren Verfehlungen und Problemen.
Das fand ich auch bemerkenswert, also vor allem die Berichterstattung, das Boulevardeske, teilweise auch albern Live-Sondersendungen beispielsweise gab es, als es um die Scheidung ging von Boris Becker, und auch das war so grotesk, dass also, ja, es führt so weit, dass einmal auch an die Gründung eines eigenen Boris Becker TV erinnert wird.
Ja, Boris Becker, der Tennisgott von einst, macht jetzt auch im Fernsehen.
Willkommen auf meiner Finca hier in Mallorca. Willkommen bei Boris Becker TV. Das ist die Eingangshalle. Hier rechts hoch sind die Schlafgemächer und da gehört natürlich keine Kamera hin, das ist klar. Gehen wir direkt ins Wohnzimmer. Vielleicht sieht man den Kamin.
Ja, also inwiefern ist Boris Beckers Karriere auch eine Mediengeschichte?
Boris Beckers Karriere ist insofern auch eine Mediengeschichte, als wir natürlich sehr schön nachvollziehen können, wie das Privatfernsehen, was ja erst Mitte, Ende der 80er Jahre in Deutschland präsent wird und an Wichtigkeit gewinnt, insbesondere Becker benutzt zur Popularisierung und zur Zuschaueradressierung des Privatfernsehens, insbesondere Sender wie Sat.1 und RTL, aber auch DSF und Premiere tauchen auf, die Logos tauchen immer wieder auf, die zunehmende Vulgarität des Materials fällt auf. Wir bekommen im Grunde eine insbesondere deutsche Mediengeschichte über Logos und über sozusagen ja die zunehmende Boulevardisierung von Stoffen und von Sportstars insbesondere.
Ja, und wie ist da der Blick eines US-Amerikaners, also wie Alex Gibney, auf Boris Beckers Familiengeschichte und auf sein Liebesleben?
Gibney ist insofern ein interessanter Regisseur, als er eine gewisse Sensibilität hat für Boris Becker als Popstar. Ja, also Gibney ist ja auch ein Regisseur, der vorherige Dokumentationen über Figuren wie Fela Kuti, James Brown, aber auch Ken Kesey gedreht hat, also wirklich dezidiert in der amerikanischen und internationalen globalen Popgeschichte verortete Figuren und hat insofern nicht nur, was den Soundtrack angeht, sondern eben auch, was Boris Becker als Figur angeht, ein Gespür dafür, dass Becker eben nicht nur ein Sportstar ist, sondern auch ein Popstar. Es gibt eine ganz schöne Szene, in der die Internationalität von Becker und auch seine Jugendlichkeit deutlich werden. Ein junger amerikanischer, fast Teenager, kommt zu Wort, der deutlich macht, dass er Becker wegen seiner Jugendlichkeit und ähnlicher Charakteristika schätzt. Und wir hören ein Voice-Over eines historischen Materials, in dem es heißt, Move over, Michael Jackson and Madonna. Here comes Stimmt. another teenage idol, Boris Becker. Und ich glaube, da liegen interessante Sensibilitäten von Gibney als Regisseur, der eben diese Jugendlichkeit und diese Popstar-Qualitäten von Becker schön herausarbeitet, sein rebellisches Gebaren herausarbeitet und seine Internationalität herausarbeitet. Wir bekommen einen Star-Text, der eben auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Wir bekommen Fans präsentiert, die in Leimen interviewt werden und Becker gewissermaßen als lokalpatriotischen Helden feiern. Wir bekommen aber eben auch die internationalen Jugendlichen, die ihn eben verehren als Popstar und einer der ihren.
Vor allem, ich habe Becker in der Doku nicht nur als ja, naiv oder eventuell etwas hölzern in seiner Syntax wahrgenommen, sondern auch als cleveren Geschichtenerzähler, oder?
Ganz genau. Und ich glaube, das ist natürlich auch eine Qualität, die Gibney sehr an ihm schätzt. Gibney, der auch wiederum in seinem Werk eine Doku über Hunter S. Thompson anzubieten hat, der gewissermaßen der Erfinder des Gonzo-Journalismus ist, also eines sehr subjektiven, teilweise auch unzuverlässigen Erzählens. Und Gibney beschreibt Becker hier natürlich auch als Erzähler, der sehr begabt ist, sehr humorvoll ist, sehr charmant ist, auch sehr intim erzählen kann, der seine Tränen zeigt, der seine Gefühle zeigt, der aber eben auch unzuverlässig ist. Ja? Becker ist ein durchaus unzuverlässiger Erzähler und das macht Gibney deutlich durch sein Voice-Over, indem er auf Widersprüche in Beckers Erzählungen hinweist und Probleme und Widersprüche zwischen Beckers autobiografischen Darstellungen und seinen Interview-Darstellungen verdeutlicht.
Die tragische Seite von Becker ist ja auch seine Unfähigkeit, mit dem vielen Geld umzugehen, das er verdient hat. Vor einem Jahr, ich sagte es, musste Becker ins Gefängnis in London, weil er zahlungsunfähig dem Insolvenzverwalter Vermögen in Millionenhöhe verschwiegen hat. Versteht man nach dem Film eigentlich besser, was da alles schiefgelaufen ist?
Ja, also ich hatte es angedeutet, es gibt diese Idee, Becker als kindliche Figur darzustellen, als Figur, die nicht erwachsen werden kann, als Figur, die sich mit den falschen Personen umgibt, also auch alles klassische Motive des Sport- und Popstar-Films, kann man sagen. Wir erleben Becker aber auch als Figur, die zu Selbstreflexivität in der Lage ist und auch durchaus zu, ja, Selbstironie, würde ich fast sagen, und zu eines Humors, die man vielleicht auch als britisch manchmal bezeichnen kann, der sehr self-deprecating ist, also Qualitäten hat, die sich selbst nicht zu ernst nehmen.
Und Oscar-Preisträger Gibney hat natürlich den Blick von außen. Entdeckt denn diese zweiteilige Doku Neues, also noch nicht Gesehenes beim Blick auf Boris Becker?
Also der globale Blick auf Becker ist insofern interessant, als er in der Lage ist, bestimmte politische Zusammenhänge und Kontexte zu liefern, die möglicherweise einem deutschen Blick entgangen wären oder für einen deutschen Blick nicht so zentral gewesen wären. So ist, glaube ich, fast die stärkste Passage des zweiten Teils jene, die sich mit dem Rassismus in der deutschen Kultur der frühen 90er Jahre auseinandersetzt, die in diesem Stoff sich daran ausdrückt, dass Beckers erste Frau, Barbara, sich großen Anfeindungen in der deutschen Boulevardpresse und unter Fans ausgesetzt sah. Und das findet Platz in dieser Doku, die eben einen insbesondere amerikanischen oder globalen Blick auf Becker anbietet und dort bestimmte Aspekte eben erzählen kann, die eventuell in deutschen Erzählungen nicht so präsent gewesen wären. Gleichzeitig entgehen der Doku möglicherweise auch spezifische Feinheiten in dem Verhältnis von Becker zu Deutschland als Popfigur, auch teilweise als Underground-Figur, der in Musiksingles der Hamburger Hafenstraße auftaucht, der Sympathien ausdrückt für Gegenkulturen und diese Analogie zu Fritz Langs Interpretation von Siegfried ist natürlich eine sehr plakative und vielleicht auch wiederum eher globale, die sozusagen da die größten möglichen Legendenfiguren sozusagen deutscher Geschichte aufruft und nicht so genau schaut, was eigentlich Becker in der BRD ausgedrückt hat.
Ich sprach mit Kulturwissenschaftler Johannes Springer über die neue Doku auf Apple TV+, Boom Boom, The World vs. Boris Becker.